Deutschlandfunk. Der Tag.
Es ist wieder Zeit für Höchststände. Fast 40.000 Neuinfektionen. So viel wie noch nie. Bayern hat sogar wieder den Katastrophenfall ausgerufen. Und angesichts der Lage haben die Wissenschaftler der Leopoldina in einer neuen Stellungnahme eine Impfpflicht im Gesundheitsbereich gefordert. Doch dem hat zumindest ein maßgeblicher Protagonist der Ampel heute bei uns im Deutschlandfunk schon eine Absage erteilt. Marco Buschmann, parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Fraktion im Bundestag.
Da ist es allerdings so, dass uns Landesgesundheitsminister zurückmelden, dass sie die Sorge haben, dass sie dann pflegerisches Personal im relevanten Umfang verlieren. Und deshalb wollen wir jetzt in allen Pflegeheimen und Intensivstationen eine Testpflicht einführen, dass dort engmaschig getestet wird, unabhängig auch vom Impfstatus.
Also nur Testpflicht, keine Impfpflicht. Doch wie berechtigt ist diese Sorge, dass dann die Pflegerinnen und Pfleger wirklich weglaufen würden? Schauen wir deswegen mal nach Frankreich, das die Impfpflicht im Sommer schon eingeführt hat. Unsere Korrespondentin Christiane Kess meldet sich gleich. Außerdem mal wieder im Programm die Kirche. Allerdings diesmal die evangelische Kirche, die hat nämlich eine neue Ratsvorsitzende gewählt. Also so etwas wie eine evangelische Päpstin. Nur halt nur für Deutschland und natürlich ohne Unfehlbarkeit und naja, eigentlich ist alles anders. Aber egal, was durchaus ähnlich ist bei Katholiken und Evangelen, das ist leider die verheerende Bilanz beim Thema sexuelle Gewalt. Auch darüber reden wir gleich in der Tag im Deutschlandfunk an diesem Mittwoch, den 10. November 2021. Ich bin Philipp May. Hi.
Hallo Köln.
Bonjour à Paris. À Paris? Au Paris? Chez Paris?
Bonjour à Paris.
Also bonjour à Paris. Christiane, ich habe gerade gegoogelt, ihr habt eine Inzidenz von 91,5. Aber du hast mir schon gesagt, das stimmt so nicht, beziehungsweise die offiziellen Daten der französischen Gesundheitsbehörde, was sagen die? Wie viel nochmal?
Wir liegen bei 75.
Okay, dann einigen wir uns jetzt einfach mal, ihr habt eine Inzidenz von 75. Also so oder so, anders als in anderen Wellen vorher, wo ihr viel, viel mehr Fälle hattet als wir, liegt dieses Jahr die Zahl der täglichen Neuinfektionen, beziehungsweise diesen Winter, deutlich unter der Zahl in Deutschland. Bestimmt Corona noch dein tägliches Leben?
Ja, wenig im Moment. Wenn ich nicht die Maske aufsetzen müsste, wenn ich in öffentliche Gebäude gehe oder nicht meinen Gesundheitspass vorweisen müsste, wenn ich ins Restaurant gehe, also diesen Nachweis auf meinem Handy, dass ich geimpft bin, und das ist ja auch schon Routine geworden, dann würde sich alles wieder komplett normal anfühlen. Bei privaten Treffen sind meistens alle um mich herum geimpft und da vergisst man auch diese Corona-Vorsichtsmaßnahmen. Ich kann dazu meiner eigenen Verteidigung sagen, dass das durchaus generell hier in Frankreich so ist, dass die Abstandsregeln immer weniger eingehalten werden. Also man sieht auch wieder Leute, die sich mit Küsschen rechts und links begrüßen. Ich weiß nicht,
muss
wie das
nicht
im Moment in Deutschland gehandhabt
wird. Wollte ich gerade sagen, muss ich nicht verteidigen. Es war bei uns im Prinzip.
Ist bei euch genauso.
Also ich würde jetzt einfach mal behaupten, wenn wir immer noch eine Inzidenz von unter 100 hätten, dann wäre es auch noch so. Ich glaube, das hat sich jetzt in den letzten zwei Wochen geändert, seitdem bei uns die Inzidenzen wieder so hochgeschossen sind, dass man wieder ein bisschen vorsichtiger
ist. Also mir ist es eher. Mir ist es aufgefallen, als Angela Merkel zum Abschiedsbesuch bei Emmanuel Macron war letzte Woche, da habe ich deutliche Unterschiede gesehen, denn Macron hatte Merkel ja nach Beaune eingeladen, eine alte Stadt im Weinanbaugebiet Burgund, und beide haben dann so etwas wie ein Bad in der Menge genommen, wobei die Menge hinter Absperrgittern war, und Macron ist da ohne Maske fröhlich auf die Leute zugegangen, hat Hände geschüttelt, und Angela Merkel war wesentlich distanzierter, die ist erstmal mit Abstand winkend an den Menschen vorbeigezogen. Dann hat sie sich doch dazu hinreißen lassen, dass sie den einen oder den anderen mit der Corona-Faust begrüßt hat. Ja. Aber ich hatte so den Eindruck, sie war wesentlich vorsichtiger dabei, nahe an die Menschen zu gehen. Und ich habe mir so gedacht, sie hat wahrscheinlich doch ihre Vorbildrolle bei den Abstandsregeln im Kopf. Im Gegensatz zu Macron, der war da wesentlich ungehemmter.
Naja, kann natürlich damit zusammenhängen, dass dann die Rezeption in den Ländern dann dementsprechend auch unterschiedlich anders ist. So oder so, ihr habt eine bessere Situation gerade. Womit wird diese gute Situation erklärt? Woraus erklärt sich die? Vor allen Dingen aus der besseren Impfquote?
Ja, also ganz eindeutig, zumindest wird es hier mit dieser erklärt. Für die Gesamtbevölkerung liegt die Impfquote, ich habe gerade noch mal nachgeschaut, bei 75%. So viele im Land sind komplett geimpft und hier wird auch gern immer eine andere Zahl noch.
Und zwar
mal
75%, das ist ja mal ganz wichtig, Entschuldigung, 75% aller Bürger, nicht die 12 bis.
Genau, das Genau, das wollte ich gerade noch präzisieren, denn wenn man dann die Menschen nimmt, die diese Impfung überhaupt in Anspruch nehmen, also ab 12 Jahren, dann liegt diese Impfquote sogar bei 87%, also wirklich hoch. Mhm. Und der Grund wiederum für diese hohe Impfquote ist das, was hier ab Sommer anders lief als in vielen Nachbarländern. Präsident Macron hatte am 12. Juli angekündigt, zum einen eine Impfpflicht für Menschen, die im Bereich der Pflege arbeiten, und die Einführung dieses sogenannten Gesundheitspasses, also der Nachweis, dass man geimpft ist, negativ getestet oder genesen und der Pflicht geworden ist, wenn man ins Café gehen will, ins Restaurant, in ein Fitnessstudio. Also sämtliche Freizeit- und Kulturstätten fallen unter diese Regelung, auch längere Reisen im Zug. Und das hat den Druck enorm erhöht, weil ohne diesen Gesundheitspass kann man eigentlich nicht mehr, ja, kein komplett normales Leben mehr hier führen. Ansonsten habe ich in den letzten Wochen hier auch im Sommer festgestellt, dass die Leute mit den Abstandsregeln und auch mit der Maskenpflicht sehr unterschiedlich umgehen. Dass der Gesundheitspass nicht kontrolliert wird, das kommt sehr wenig vor.
Das wäre eine wichtige Frage.
Aber ich war zum Beispiel letzten Sonntag bei einer Vorstellung mit dem Schriftsteller Michel Houellebecq, der mit anderen Gedichte von ihm vorgetragen hat in einem Pariser Techno-Club. Das war jetzt kein so großer Raum und da waren die Leute, die saßen sehr dicht aneinander und Masken wurden keine getragen. Das war mir jetzt zum Beispiel ganz neu. Es wird schon in den letzten Wochen immer weniger auf Abstände so im täglichen Umgang geachtet. Ob man sich da zu sehr drauf verlässt, dass sowieso so viele geimpft sind, ob das gut geht, das muss man natürlich noch sehen in den nächsten Wochen.
Ja, okay. Aber wichtiger Punkt tatsächlich, wir haben ja auch in der Theorie immer mehr 3G. Aber ein Problem ist eben tatsächlich, dass es kaum kontrolliert wird. Da ist es wirklich so, dass an jedem Etablissement, an jedem Café steht einer und kontrolliert das Handy.
Ja, grundsätzlich ja. Also ich habe das wirklich ganz, ganz wenig erlebt, dass das nicht der Fall war.
Okay, zweiter ganz spannender Punkt, gerade hier in Deutschland, weil es so kontrovers diskutiert wird, Impfpflicht im Gesundheitswesen. Macron hat sie eingeführt, hier traut man sich nicht. Welche Reaktion hat es gegeben?
Ja, das wurde schon kontrovers diskutiert am Anfang. Die Mediziner und die Wissenschaftler, die waren ganz klar. Die haben gesagt, das ist absolut notwendig. Da ist auch mit dem Berufsethos argumentiert worden, dass man eben gesagt hat, wenn man in diesen Beruf geht, dann hat man auch die Pflicht, Kranke und Schwache, um die man sich kümmert, zu schützen. Es gab natürlich Widerstand dagegen. Und es gab auch die Sorge, welche Auswirkungen wird das auf die Pflegesituation haben? Denn in Frankreich ist das genauso wie in Deutschland sehr angespannt. Es gibt viele, die aus diesem Beruf gehen, weil die Arbeitsbedingungen schlecht sind. Es mussten auch deshalb schon Stationen geschlossen werden. Aber wegen der Impfpflicht scheint das so zu sein, dass kaum jemand diesen Job verlässt. Gut 2 Millionen Menschen sind davon betroffen. Seit 15. September ist diese Impfpflicht in Kraft und bis Mitte Oktober war Zeit, ein komplettes Impfschema abzuschließen. Danach konnten diejenigen, die sich dann noch immer nicht impfen lassen wollten, ohne Lohn suspendiert werden oder sie konnten sich eine Bedenkzeit von ein paar Wochen ausbedingen. Anschließend können sie entlassen werden, wenn sie sich jetzt weiter gegen die Impfung entscheiden. Gesundheitsminister Olivier Véran, der hat Mitte Oktober angegeben, dass 15.000 der Betroffenen, also bei 2 Millionen, noch nicht geimpft sind, aber wiederum nur 0,1% von diesen tatsächlich so weit gehen zu sagen, ich kündige oder ich lasse mich kündigen. Wir müssen noch abwarten, wie viele es tatsächlich werden, denn auch wenn der 15. Oktober schon vorbei ist, es gibt aber auch Betroffene, die sich beurlauben haben lassen oder krankgeschrieben, also die Zahlen sind da noch nicht ganz klar.
Okay, also wir halten fest, Macron oder Frankreich hat im Sommer klare Regeln definiert, auch durchaus harte Regeln, einmal Gesundheitspass, einmal Impfpflicht von Angestellten im Gesundheitswesen. Die werden auch rigoros durchgezogen, eingehalten. Aber innerhalb dieser Regeln sind die Franzosen sorgloser geworden. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, ich finde, das ist eine ganz, ganz gute Zusammenfassung.
Okay.
Ja.
So. Und nichtsdestotrotz, obwohl die Zahl der täglichen Ansteckungen immer noch niedrig ist, gehen die Zahlen auch nach oben. Man sieht eine Dynamik und deswegen hat Macron jetzt wieder eine Fernsehansprache gehalten, wenn ich das richtig mitbekommen habe, so wie er das immer macht, und hat verkündet, dass die Regeln noch einmal verschärft werden. Was kommt?
Ja, die wichtigste Ankündigung ist, dass Menschen ab 65 bis zum 15. September eine Auffrischung der Impfung vorweisen müssen, damit ihr Gesundheitspass noch länger gültig bleibt. Also das heißt, Macron und die Regierung koppeln diesen Pass bei den über 65-Jährigen jetzt an die Auffrischung der Impfung nach 6 Monaten und 5 Wochen. Das hat Regierungssprecher Gabriel Attal heute Vormittag nochmal präzisiert. Wenn sie das nicht tun, dann wird dieser Gesundheitspass deaktiviert. Also das ist schon recht drastisch, wie hier Druck aufgebaut wird. Die Sorge dreht sich natürlich vor allem um die älteren Menschen und auch die mit Vorerkrankungen. Die haben auch schon jetzt das Recht auf eine Auffrischung seit einigen Tagen. Aber von den knapp 8 Millionen, die das betrifft, haben erst 3,5 Millionen diese Auffrischung in Anspruch genommen. Und Macron will das ganz eindeutig beschleunigen. Und es zeichnet sich auch schon ab, dass das wirkt. Denn schon vor der Fernsehansprache von Macron gestern Abend hat es eine Rekordzahl an Impfterminen gegeben, die gebucht worden sind, weil die Menschen schon davon ausgegangen sind, dass irgendetwas kommt, dass der Druck zum Impfen erhöht wird. Macron hat gestern Abend auch angekündigt, dass die Impfkampagne für die Auffrischung bei den 50- bis 64-Jährigen im Dezember beginnen wird. Da ist jetzt noch von keinen weiteren Maßnahmen die Rede gewesen, um die Leute dazu zu bringen, wie jetzt über die 65-Jährigen. Aber das kann natürlich kommen, genauso auch beim Pflegepersonal. Die Auffrischung ist hier empfohlen. Viele in diesem Bereich sind ja vor mindestens 6 Monaten geimpft worden. Die waren ja ganz am Anfang dabei. Also da kann eventuell auch noch mal irgendwie nachgesetzt werden, wenn das nicht in die Gänge kommt.
Also die ist auch wirklich, also für 65-Jährige wird sie mehr oder weniger verpflichtend. Also sie wird nicht direkt verpflichtend, aber der Gesundheitspass ist halt dann nicht
möglich. Ja, natürlich, man kann jetzt nicht sagen, dass sie gezwungen werden, sich zu impfen oder dass es eine Impfpflicht ist, aber sie müssen dann eben mit den Konsequenzen leben. Genau. Das heißt, sie können kaum in ein Restaurant, in irgendeinen Ort, wo man sich in der Freizeit vergnügt oder ins Museum geht. Alles das fällt darunter.
Ja, und für Leute darunter, also unser einer, die noch nicht das stolze Alter von 65 erreicht haben, für die wird es aber ganz klar empfohlen. Also es gibt in Frankreich keine STIKO, die sagt so und die Regierung sagt so, sondern da sagen alle so, macht das besser.
Die Gesundheitsexperten, die äußern sich jetzt nicht unbedingt zu politischen Maßnahmen, aber der Rat der Experten ist natürlich, lasst euch impfen und ganz besonders die älteren und die anfälligen Menschen, da ist der Tenor auch ganz klar, die dritte Dosis ist nötig, um weiterhin angemessenen Schutz zu haben.
Eine Frage, eine abschließende habe ich noch. Wie schaut man eigentlich derzeit aus Frankreich auf Deutschland und die Corona-Situation? Ist das ein Thema?
Ganz wenig, denn generell ist die Binnensicht hier sehr, sehr stark. Man guckt generell relativ wenig über die Grenzen, wenn dann eher noch wirtschaftspolitisch oder was den Arbeitsmarkt betrifft. Aber es ist mir schon aufgefallen, dass in den letzten Tagen hier immer wieder betont wurde, wie schlimm oder schlecht die Situation dort in Bezug auf die Pandemie ist. Und dann natürlich immer der stolze Vergleich, gerade wenn es Regierungsvertreter sind, wie gut das hier in Frankreich läuft.
Und Sie haben ja auch irgendwie recht, zumindest wenn man auf die Zahlen schaut.
Für den Moment, genau. Es war ja lange Zeit nicht so. Am Anfang war es ja genau umgekehrt, dass es hier viel, viel schlimmer war mit der Pandemie.
Das ist absolut richtig und wir sind ja auch noch nicht am Ende. Und naja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Danke dir, Christiane.
Gerne.
Du kennst den Laden der EKD und du weißt, wie der Hase hier läuft und wirst zusammen mit den Ratsmitgliedern jetzt noch intensiver als zuvor die Stimme der evangelischen Kirche in den drängenden gesellschaftlichen Fragen zu Gehör bringen werden. Ich wünsche dir von ganzem Herzen viel Kraft für dieses Amt, viel Segen, viel Freude, auch bei aller Last, die es vielleicht mit sich bringt. Wir werden das gemeinsam wuppen.
Tja, man stelle sich diesen fast schon saloppen Ton mal bei der katholischen Kirche vor. Das ist Anna-Nicole Heinrich, neue Präses der evangelischen Kirche, also die oberste Laien, die die letzten 4 Tage durch die EKD-Synode geführt hat. Und sie beglückwünscht da Annette Kurschus, die gerade zur neuen EKD-Ratsvorsitzenden gewählt wurde, also zur obersten Geistlichen, wenn man so will. Viel los gerade in der evangelischen Kirche und da können wir jetzt drüber reden. Sandra Stalinski aus unserer Redaktion Religion und Gesellschaft. Du hast alles für uns verfolgt und bist jetzt in der Leitung. Hallo Sandra.
Hallo Philipp.
Fangen wir also direkt mal an mit Anna-Nicole Heinrich, die wir gerade gehört haben. Was ist das für eine?
Ja, das ist tatsächlich ziemlich ungewöhnlich. Die Frau ist 25 Jahre alt, ist noch Studentin und wurde vor einem halben Jahr etwa zur neuen Präses der EKD-Synode gewählt. Also das ist ja das Kirchenparlament der evangelischen Kirche und die bringt tatsächlich einen ziemlich anderen Akzent ein. Also ihr Vokabular ist ziemlich ungewöhnlich, sie ist so ein bisschen flapsig. Aber wenn man sie sich jetzt anguckt, diese 3-4 Tage, wie sie diese Synode geleitet hat, dann ist das total professionell. Also sie wirkt, als hätte sie nie was anderes gemacht. Sie führt wahnsinnig souverän, auch bei schwierigen Themen durch diese Synode. Und auf der anderen Seite bringt sie eben so was ganz Spritziges und so eine Energie mit rein, die man vorher so nicht kannte. Also da ist tatsächlich, wenn man sich diese Frau so anguckt, so ein Hauch von Neuanfang, von Aufbruch. Und also spiegelt sich auch in ihrem Aussehen tatsächlich schon wieder. Sie war jetzt extra noch mal vorher beim Friseur und ist jetzt eine Präses mit Undercut.
Okay, jetzt hatte ich ja auf meinem Zettel steht schon die Frage, ist sie also eine gute Wahl? Ich habe das Gefühl, die Frage kann ich mir eigentlich fast schon schenken. Du scheinst ja ganz angetan zu sein.
Also ich bin tatsächlich ganz schön angetan von ihr, das stimmt. Ich war im Vorfeld ein bisschen skeptisch, habe mich schon gefragt, wie viele andere Beobachter auch, ob sie das jetzt gerade mit diesem schwierigen Thema Missbrauch, ob sie das gut meistern wird hier auf dieser Synode. Aber ich bin wirklich total positiv überrascht und habe das Gefühl, da haben die Protestanten wirklich eine gute Wahl getroffen.
Also das war jetzt ihr erster großer Auftritt. Sie ist ja schon vor einiger Zeit gewählt worden. Kommen wir damit zur zweiten Personalie, zur geistlichen Seite sozusagen. Annette Kurschus ist neue EKD-Ratsvorsitzende. Damit löst sie Heinrich Bedford Strohm ab, den viele kennen als obersten Repräsentanten der evangelischen Kirche in Deutschland. Wofür steht sie gerade im Vergleich eben zu Bedford Strohm?
Also sie ist die Präses der Westfälischen Landeskirche und sie war ja schon die Stellvertreterin von Bedford Strohm jetzt in der vergangenen Legislaturperiode dieses Ratsvorsitzes. Insofern steht sie natürlich für Kontinuität, also sie wird jetzt nicht alles vollkommen neu machen. Sie ist nicht so die Reformerin, sie versteht sich selber auch eher als Moderatorin, so nach innen. Sie hat was sehr Bodenständiges, sie ist sehr nah an der Basis und sie wirkt auch auf mich jetzt auch, wie ich sie in dieser Synode beobachtet habe, wirklich sehr authentisch und glaubwürdig. In der Öffentlichkeit ist sie vor allem bekannt geworden als sehr, sehr gute Predigerin. Also beispielsweise, als es 2015 diesen schrecklichen Absturz dieser Germanwings-Maschine gab, da hat sie eine sehr tolle Predigt in dem Gedenkgottesdienst gehalten. Da hat sie sich wirklich sehr großes Ansehen erworben. Sie ist insgesamt zurückgenommener als Heinrich Bedford Strohm, muss man sagen. Also sie hat sich bisher nicht so stark in die öffentliche Debatte eingemischt, ist dadurch weniger bekannt. Und das ist jetzt so ein bisschen die Frage, ob sie das verändern wird oder wie stark dann die Stimme der evangelischen Kirche in Zukunft noch hörbar wird in der Öffentlichkeit.
Wenn ich jetzt so als konfessionsloser Mensch da drauf gucke, jetzt einfach auf die Wahl, so ganz platt, sehe ich zwei Frauen an der Spitze der einen großen deutschen Kirche. Größer könnte der Kontrast zur katholischen Kirche ja kaum sein. Bewusstes Zeichen oder Zufall?
Ja, es sind lustigerweise sogar drei Frauen an der Spitze, denn die Stellvertreterin von Annette Kurschus ist ja auch eine Frau. Kirsten Fers ist als zweite gewählt worden. Das gab es tatsächlich noch nie. Also bisher gab es ja überhaupt erst ein einziges Mal eine Frau in diesem Amt der Ratsvorsitzenden. Das war Margot Käßmann. Die Episode war sehr, sehr kurz wegen dieser unglücklichen Alkoholfahrt.
Aber trotzdem irgendwie nachhaltig, oder? Also Margot Käßmann, die war ja schon fast, also den Medienstars vielleicht zu übertrieben, aber die hat ja schon Fußabdrücke hinterlassen, trotz dieser kurzen Episode. Hä?
Absolut. Also ich musste jetzt auch noch mal nachgucken, wie lang sie eigentlich wirklich im Amt war. Und es waren wirklich nur wenige Monate. Also natürlich durch diese Alkoholfahrt und diesen spektakulären Rücktritt.
Ja.
Da ist sie natürlich jedem in der Republik dann letztlich bekannt geworden. Aber ich habe auch den Eindruck, dass ich so auch theologische Akzente, auch politische Äußerungen und so, habe ich von ihr auch noch im Kopf. Ja. Also um auf deine Frage zurückzukommen. Ja, das ist natürlich in Kontrast zur katholischen katholischen Kirche auf jeden Fall. Aber ich glaube, so ganz bewusst auf dem Reißbrett hat man sich das jetzt nicht ausgemalt. Also was schon klar war vorher, ist, dass jetzt einfach mal wieder eine Frau dran ist, nach so vielen Jahren von Männern in diesem Amt. Also das ist schon ein Signal, dass es jetzt drei Frauen geworden sind, glaube ich. Das hat mehr einfach mit den Personen, die eben jetzt zur Verfügung standen, zu tun.
Aber trotzdem, gerade so aus der Perspektive des Jungen oder zumindest gefühlt jungen urbanen Großstädters, könnte man ja jetzt ja schnell sagen, okay, anders als die Katholiken wirken die bei der evangelischen Kirche jetzt nicht so sehr aus der Zeit gefallen, deutlich lebensnäher, auch den Diskussionen, die wir hier so tagtäglich führen, mehr entsprechend. Der Witz ist aber nur, völlig unwitzig, die evangelische Kirche hat trotzdem die gleichen Probleme, insbesondere natürlich, du hast es auch gerade schon kurz angerissen, beim Thema sexueller Missbrauch und dem sich eben daraus ergebenden Vertrauensverlust, Stichwort Kirchenaustritte. Kannst du ein paar Zahlen nennen eigentlich? Wie groß ist die Dimension, auch gerade im Vergleich zu den Katholiken?
Ja, das Schlimme ist, dass wir das noch nicht genau wissen. Also wir können dieses Ausmaß noch nicht genau erfassen, weil es noch keine richtig verlässlichen Zahlen gibt. Die einzige Zahl, die wir kennen, ist die Zahl 942. Das sind die gemeldeten Fälle, wo bei der evangelischen Kirche Anträge bearbeitet wurden, also gemeldete Missbrauchsfälle. Die Dunkelziffer dürfte aber viel, viel höher sein. Also es gibt da Schätzungen, die liegen zwischen 80.000, 100.000 oder vielleicht noch mehr Opfern. Man weiß ja, dass Opfer von sexuellem Missbrauch sich ganz oft überhaupt nicht trauen, sich zu melden und diese Geschichte zu erzählen.
Darf ich ganz kurz einhaken? Also man kann gar nichts wirklich sagen. Mal hört man, die Dimension ist kleiner als bei der katholischen Kirche. Das kann man im Prinzip noch gar nicht so sagen. Klar ist, es gab Missbrauch, aber weiter kann man sich da gar nicht aus dem Fenster lehnen?
Was wir jetzt schon wissen, ist, dass es auch in der evangelischen Kirche ein strukturelles Problem gibt beim Thema Missbrauch. Ob die Dimension genauso groß ist wie in der katholischen Kirche, können wir wirklich noch nicht sagen. Es gibt jetzt endlich, muss man sagen, eine Studie, die läuft, die eben dieses Ausmaß und zum Beispiel auch die Risikofaktoren, die jetzt speziell in der evangelischen Kirche zu Missbrauch führen, untersuchen soll. Aber die Ergebnisse soll es eben erst 2023 geben. Das ist natürlich verdammt viel Zeit, die da noch vergeht.
Wie ist es denn insgesamt um die transparente Aufarbeitung bestellt in der evangelischen Kirche? Das ist ja der große, große Kritikpunkt, vor allen Dingen bei den Katholiken.
Also in der Fläche wird noch nicht besonders transparent aufgearbeitet. Wie gesagt, diese Studie, die gibt es eben jetzt erst seit kurzem. Die Ergebnisse kommen erst 2023. Sowas gab es bei der katholischen Kirche schon. Das war diese MHG-Studie, die das ganze Ausmaß erstmal klar gemacht hat. Gab es schon 2018. Da waren die Katholiken auch nicht besonders schnell. Also ich will das gar nicht schönreden, wie die Katholiken da vorgegangen sind. Aber die evangelische Kirche ist eben einfach noch viel langsamer. Das muss man einfach sagen. Ich nehme wahr, dass es punktuell gute Aufklärungsarbeit gibt. Also beispielsweise die Frau, die jetzt als stellvertretende Ratsvorsitzende gewählt wurde, Kirsten Fers, die hatte einen Fall in Ahrensburg. Das war vielleicht so der erste Missbrauchsfall, der bekannt geworden ist. Der erste große, schwere Fall in der evangelischen Kirche. Da war ein Pastor, der hat drei Stiefsöhne und weitere Jungen und Mädchen missbraucht. Und da ist die Aufarbeitung durch Kirsten Fers sehr, sehr gut gelaufen. Da hat sie sich viel Anerkennung erworben. Da gab es einen 500-Seiten-Bericht. Also da gibt es so einzelne punktuelle gute Leistungen. Aber insgesamt sagen die Betroffenen, bis heute ist da noch nicht so wahnsinnig viel passiert. Also zum Beispiel tritt die evangelische Kirche auch nicht aktiv an Gemeinden ran. Wenn man weiß, da gibt es irgendwo einen Täter, da gab es Betroffene, dann wird nicht nachgeforscht, um aktiv zum Beispiel noch andere Betroffene zu finden. Und ja, dadurch geht es natürlich nicht so richtig voran.
Welchen Weg hat denn die Kirche, die evangelische Kirche, da noch zu gehen?
Also ich würde sagen, auf jeden Fall einen sehr schwierigen Weg. Was jetzt ganz zentral sein wird in Zukunft, ist, wie die Betroffenenbeteiligung weiterläuft. Das war jetzt gerade auf der Synode wirklich ein sehr großes Thema. Die Betroffenen gehen sehr hart ins Gericht mit der evangelischen Kirche. Es gab vor einiger Zeit so einen Betroffenenbeirat, wo die eben eingebunden werden sollten in die Aufarbeitungsarbeit. Und der ist nach einem halben Jahr etwa aufgelöst worden, und zwar einseitig von der EKD, obwohl die Mehrheit der Betroffenen eigentlich weitermachen wollte. Da gab es Spannungen, da gab es Konflikte und da kam man irgendwie nicht weiter. Also da gab es jetzt zwar Signale auf der Synode, dass man das besser machen will, aber das ist natürlich auch schwierig und die Frage ist, ob das so richtig gelingt. Und Der andere Punkt ist, dass man natürlich auch auf die Täter wirklich ganz hart blicken muss. Also diese Null-Toleranz-Haltung, die jetzt in der Synode auch immer wieder angesprochen wurde, dass es die unbedingt braucht. Das bedeutet natürlich auch, dass man Verantwortliche benennt, dass da vielleicht auch Leute, die Aufarbeitung verschleppt haben, ihren Hut nehmen müssen. Das wird nochmal ein sehr schmerzhafter Schritt für die evangelische Kirche.
Es ist wirklich interessant, diese Parallelen zur anderen großen Kirche, zur katholischen Kirche, ja, die du da ziehst. Sandra, du hast ja jetzt die gesamte Synode gegeben, salopp formuliert. Du hast dir alles angeschaut. Was nimmst du mit? Aufbruch?
Also so richtig Aufbruch würde ich sagen, nein. Aber wenn man sich jetzt so diese ganzen 4 Tage von morgens bis abends, habe ich mir das wirklich angeguckt, ich würde schon sagen, dass da so ein neuer Ton in diese Kirchengremien reingekommen ist. Also nicht nur durch diese neue, wirklich peppige Präses, sondern die Synode hat insgesamt auch sehr viel mehr jüngere Mitglieder. Da hat die evangelische Kirche vor einiger Zeit schon mal so einen Verjüngungskurs auf den Weg gebracht. Und da merkt man wirklich, dass die sehr viel stärker Tacheles reden. Also da ist mehr Energie und insofern schon so ein bisschen was von Aufbruch und ehrlicher Auseinandersetzung spürbar. Anna-Nicole Heinrich hat ja so dieses Wort geprägt, wir wollen raus aus der Bubble. Also wir wollen uns nicht so in unseren Kirchenmauern weiter bewegen, sondern wollen dahin gehen, wo die Leute sind und nicht warten, dass die zu uns kommen. Ich hatte so das Gefühl, ja, da kommt jetzt einige Energie und ich nehme denen das tatsächlich ab. So inhaltlich würde ich sagen, ein ganz wichtiges Signal war, Annette Koschus, nachdem sie gewählt wurde, hat gesagt, sie will jetzt auf jeden Fall den sexuellen Missbrauch zur Chefinnen-Sache machen. Also sie will das wirklich anpacken. Da müssen wir mal gucken, ob das dann gelingt. Hm. Und ein anderes Thema, Umwelt- und Klimaschutz, das ist sowohl der neuen Präses als auch der neuen Ratsvorsitzenden sehr, sehr wichtig. Da müssen wir auch mal gucken, ob sie das einlösen.
Also wir machen dann noch ein paar Fragezeichen dran, ob es ein wirklicher Aufbruch war bei der evangelischen Kirche. Super interessant, was du uns hier gerade geschildert hast. Vielen Dank, Sandra.
Sehr gerne.
Wäre ja mal was, wenn die Kirche mal wieder so relevant würde, dass sie es in diesen Podcast schafft, ohne dass wir über Missbrauch und schleppende Aufklärung reden müssten. Schreiben Sie uns gerne zur Kirche, zum Podcast oder grundsätzlich, unsere Adresse ist dertag@deutschlandfunk.de. Und bevor ich es gerade vergesse, Anna Schreiner hat mir nach meinem letzten Podcast vor einer Woche geschrieben und hat mich auf einen unangenehmen Fehler aufmerksam gemacht. Halit Yozgat aus Kassel ist vom NSU ermordet worden. Darüber habe ich unter anderem gesprochen. Ich habe aber Hamid gesagt und nicht Halit. Eigentlich hatte ich es auf meinem Zettel richtig stehen. Das war auf Deutsch gesagt nicht schön und es tut mir leid. Halit Yozgat aus Kassel, vom NSU ermordet. Ich bin Philipp May, danke fürs Zuhören und bis bald.